Lernet von mir, so ist die Überschrift für die Predigt an diesem Sonntag. Nicht singet mit mir, Kantate würde es nahelegen, sondern lernet von mir. Ich lese uns den Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 25 bis 30. In jener Zeit sagte Jesus zu ihnen: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses vor Weisen und Klugen verborgen, Unmündigen aber offenbart hast. Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben und niemand kennt den Sohn als der Vater. Und den Vater kennt niemand als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es gehört zur Lernerfahrung von Menschen dazu, dass man mit Dingen konfrontiert wird und Dinge vor Augen bekommt, die man so bisher nicht gesehen oder nicht gekannt hat. Lernet von mir heißt also immer eine Begegnung mit etwas, was neu ist, was anders ist, was mich herausfordert und was mich fordert, Bekanntes, Gewohntes zu überprüfen, vielleicht auch zurückzulassen. Lernet von mir. Wenn Jesus das sagt, hören wir, sagen wir vielleicht, ja, wollen wir. Aber so manches Mal, glaube ich, haben wir nicht die ganze Bandbreite und Tiefe vor Augen, die es dann da so mit sich bringt. Lernet von mir, wer aus der Schule kommt, in der Schule ist, das Studium noch gut erinnert, weiß, in der Regel geht es immer um Lernmenge, um Quantität. Lernet von mir und dann kriegt man mit, was man alles können muss, lernen muss. Aber es gibt auch noch eine andere Dimension. Ich glaube, manches von dem, was wir lernen, hat Gewicht. Oder wir könnten sagen, hat nicht nur Menge und Fläche, sondern Tiefe. Hat Bedeutung, ist unterschiedlich intensiv, aber vielleicht dafür langlebiger, bedeutsamer, über die Zeit hinaus, nicht der Mode unterworfen. Lernet von mir. Wenn wir in diesen Text hineinschauen und beginnen, ihn zu lesen mit vertrauten Augen, dann werden wir entdecken, dass manches daran doch überraschend ist. Jesus beginnt und betet: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses vor Weisen und Klugen verborgen hast. Normalerweise loben und preisen wir Gott für Dinge, die er gut gemacht hat. Es ist nicht so vor Augen vor uns und für uns, dass wir Gott loben und preisen für scheinbare oder offensichtliche Misserfolge. Ich preise dich, Vater, dass du es Unmündigen offenbart hast. Ja, das freut uns, aber der Vorsatz, dass du es vor Weisen und Klugen verborgen hast, ist unsere Anstrengung und unsere Sicht der Dinge nicht die, dass wir gerade versuchen, weise und kluge sozusagen die Geheimnisse zu erklären? Ist es nicht so, dass wir versuchen, vor Klugen und Weisen Eindruck zu machen? Ist es nicht so, dass wir gerade versuchen, in diese Kreise, die bedeutsam sind, die Entscheidungsträger hervorbringen, wo Entscheidungen gefällt werden, ist es nicht unsere Sicht der Dinge, dass wir gerne dort landen, dass wir Einfluss nehmen, dass wir zu denen gehören, die oben sind, die Einfluss haben, die bedeutsam sind in dieser Welt? Jesus sagt, ich preise dich, und er redet seinen Vater direkt an. Ich preise dich, Vater, und er beschreibt ihn zugleich als den Schöpfergott, Herr des Himmels und der Erde, dass du das vor Weisen und Klugen verborgen hast. Wir werden gleich noch gucken, was. Aber zunächst einmal diese überraschende Entdeckung, Jesus lobt Gott, dass etwas sozusagen nicht so, wie wir vielleicht denken, gelungen ist. Die Weisen und die Klugen. Unmündigen hast du es offenbart. Ich weiß nicht, wer sich gerne von uns sofort in die Reihe der Unmündigen einreiht. Der Bedeutungslosen, der Ungebildeten, der Kindlichen oder Kindhaften. Jesus hat das ja öfter am Wickel, dass er sozusagen deutlich macht, ihr müsst werden wie die Kinder, die unmündig sind, die noch nicht entscheidungsfähig sind. Zu dieser Gruppe gehört man freiwillig, habe ich den Eindruck, in unserem Land nicht so gern. Wir investieren viel in Bildung, damit wir gerade dort nicht landen, bei den scheinbar Ungebildeten, bei den Ungelernten, bei den Unmündigen, bei denen, die eher so zum Rand gehören. Wir haben da so heimlich und unheimlich innere Vorbehalte. Das erste Überraschende in unserem Text ist, dass Jesus seinen Vater als den Herrn des Himmels und der Erde preist, dass sein Agieren, sein Handeln die im Blick hat, die unmündig sind, die offensichtlich nicht ganz so zu den Studierten gehören. Paulus greift das nachher im Korintherbrief auf, dass er sagt, es ist eine Weisheit von Gott, die sozusagen nicht bei den Weisen dieser Welt landet, sondern die sich offenbart, die andere Wege findet. Im Johannesevangelium gibt es eine kleine Passage im Johannesevangelium Kapitel 7. Da versuchten Menschen, Jesus sozusagen zu verhaften im Auftrag der Pharisäer. Da heißt es aus dem Kapitel 7 ab Vers 40, aus dem Volk sagten da einige, die diese Worte von Jesus gehört hatten, das ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, das ist der Messias. Andere aber sagten, kommt der Messias etwa aus Galiläa? Sagt denn die Schrift nicht, dass der Messias aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Bethlehem kommt? Und so entstand natürlich unter denen eine Spaltung im Volk. Einige wollten ihn gerne festnehmen. Niemand jedoch legte Hand an ihn. Dann geht es weiter. Die Diener der Pharisäer kamen also zu den hohen Priestern und Pharisäern zurück. Da sagten diese zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Die Diener antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mensch redet. Darauf entgegnete ihnen der Pharisäer, habt ihr euch etwa durch ihn verführen lassen? Glaubt denn einer von den Pharisäern, von den Ratsherren an ihn? Aber dieses Volk, das das Gesetz nicht kennt, verflucht sind sie. Nikodemus, der früher zu Jesus gekommen war, einer aus ihrem Kreis, sagte zu ihnen, verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn erst angehört und festgestellt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und du wirst sehen, dass aus Galiläa kein Prophet entsteht. Diese kleine Episode macht deutlich, wo so ein wenig die Trennlinie zu liegen scheint. Die Pharisäer sind die Studierten. Sie sind die Gebildeten. Sie wissen, worum es geht. Sie wissen, dass aus Galiläa kein Prophet kommt. Gut, das kann man auch in Rechnung stellen Ihnen, dass Sie es vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, dass Jesus ja nicht in Galiläa geboren wurde, sondern er zur Geburt, Timing Gottes, extra nach Bethlehem durch die Volkszählung kam und damit dann die Schrift erfüllte. Er kam aus Bethlehem. Aber interessant diese Formulierung, habt ihr euch auch verführen lassen? Glaubt etwa einer von den Studierten? Glaubt etwa einer von denen, die was auf ihren Kopf halten, von den Pharisäern, von den Ratsherren? Glaubt etwa einer an ihn? Und das Volk gilt als unmündig. Es kann nichts, es weiß nichts, es ist dumm. Sie werden noch von den Pharisäern verflucht. Diese Überlegenheit, diese Haltung, es doch besser zu wissen. Wir leben ja nun als Gemeinde Jesu in jener Zeit, wo die Pharisäer nicht mehr so offensichtlich unter uns sind. Das heißt, die in der Bibel so stark erkennbare Gruppe der Pharisäer und Ratsherren ist ja so für uns nicht unbedingt vorhanden. Deshalb rechnen wir uns ja auch in der Regel nicht sofort zu den Pharisäern und Ratsherren. Wir sind ja schon die Erlösten. Wir sind ja die, die Jesus kennen. Das stimmt. Und doch denke ich mir manchmal, gemach, nicht ganz so schnell, Freunde. Kann es nicht sein, dass es vielleicht gar nicht die Zugehörigkeit zu einer speziellen Gruppe ist, sondern vielleicht die Haltung des Herzens? Kann es nicht sein, dass es gar nicht darum geht, ob ich zu den Pharisäern, zu den Ratsherren, zu den wirklich Studierten gehöre? Kann es nicht sein, dass es darum geht, ob ich jemand bin, der in der Haltung lebt, es zu wissen oder besser zu wissen? Es ist modern geworden, in unserer Gesellschaft seit vielen Jahren in einer kritischen Haltung zu leben. Alles und jeder, der daherkommt, mit dem Anspruch, eine Antwort zu haben, wird von vornherein schon einmal in Frage gestellt. Institutionen, die für eine bestimmte Wahrheit stehen, werden in Frage gestellt und nicht mehr ernst genommen. Es ist sehr modern und scheinbar sehr intellektuell. Fragen stellen, deutlich machen, dass man nicht sofort alles glaubt, dass man ein wenig distanziert ist, vielleicht auch überlegen ist. Interessant an unserer kleinen Textstelle, die Parallelstelle, ist, dass die Diener, die den Jesus verhaften sollten, sagten, noch nie hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mensch redet. Wovon sprechen diese Leute? Was ist es, was Jesus redet? Ist es das was er sagt? An anderer Stelle im Johannesevangelium lesen wir, er verkündete und redete, so die Wahrnehmung der Leute, er sprach mit Vollmacht, heißt es dort, nicht wie die Pharisäer. Die Pharisäer, wenn sie redeten, waren klug, waren gebildet, waren weise, waren sehr differenziert in ihren Auslegungen. Und manches konnte man nicht verstehen, manches war so schwer, vielleicht sogar zu schwer, um es zu verstehen oder zu schwer, um es zu leben, um es einzuhalten. Jesus preist Gott, weil Gott in dem, was er tut, eine andere Qualität hat. Da geht es nicht um menschliche Weisheit, nicht um kognitives Wissen, nicht um Studiertsein und intellektuelle Fähigkeit. Da geht es um eine Weisheit, die sozusagen jeder Mensch erfahren kann. Da geht es um eine Weisheit, die anders ist und die offensichtlich anders gehört und anders wahrgenommen werden will. Eine Weisheit, die von Gott kommt, die sich auch Unmündigen erschließt und sie klug macht, oder die sich Unmündigen, Ungebildeten erschließt und sie reich macht, die Unmündige erleben und erfahren können und sie orientieren sich daran und mit dem, was sie erlebt und erfahren haben. In den folgenden Versen spricht Jesus zum Vater fast nicht wie in einem Gebet, sondern es ist, wir könnten sagen, er betet und zur gleichen Zeit predigt er. Ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben und niemand kennt den Sohn als der Vater und der Vater kennt niemand als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Jesus gebraucht das Verhältnisbild von Vater und Sohn, um deutlich zu machen, alles, was der Vater kann, gibt der Vater normalerweise seinem Sohn weiter. Die Kunst, die handwerkliche Fertigkeit lernt ein Sohn, so war damals die Gesellschaft ja sortiert, der Sohn lernt das Handwerk vom Vater. Alles, was der Vater kann, macht der Sohn. So wie es der Vater gemacht hat, so macht es der Sohn. Und so wie es der Sohn macht, macht es auch der Vater. Wer also den Vater in seiner Qualität kennenlernen will, sollte sich am Sohn orientieren. Am Sohn kann man sehen, wer der Vater ist. In dieser Weise gebraucht Jesus dieses Bild für die Zuhörer und er sagt, wem der Sohn es offenbaren will. Wir würden wieder kritisch, merkt ihr? Wir würden wieder kritisch sofort fragen, ja, wenn er es offenbart, was ist mit denen, die es nicht offenbart bekommen? Das ist doch ungerecht. Und zack, haben wir sofort die Lücke. Wieso verbirgt Gott etwas? Dann hatten die ja gar keine Chance, etwas zu erkennen. Zack, und sofort sind wir wieder in der Position, wo Gott sich vor uns rechtfertigen muss. Hast du es auch richtig gemacht? Und wem es der Sohn offenbaren will? Und mitten in diese kritische Wahrnehmung, ja, wem will er das denn offenbaren? Ist das nicht ungerecht? Kann das denn jeder verstehen? Kommt Jesu Heilandsruf. Kommet her zu mir, alle. Die Arme sind weit ausgestreckt und weit ausgebreitet. Die Weisheit, die Gott anbietet, die Weisheit, die Jesus anbietet, was wir von ihm lernen können, ist eine Weisheit und ist etwas, was er allen Menschen anbietet. Allen. Jedem. Die einzige Qualifikation, die man mitbringen muss, ist, dass man mühselig und beladen ist. Wer mühselig und beladen ist oder wer den Mut hat, zuzugeben, ich bin am Limit. Wer den Mut hat, zuzugeben, ich kann nicht mehr. Wer den Mut hat, zuzugeben, das wird mir alles zu viel. Wer den Mut hat, zuzugeben, das ist alles zu schnell. Wie man heute so schön sagt, too much, Englisch. Zu viel, es ist nicht mehr beherrschbar. Es bringt mich durcheinander, es bringt mich an den Rand, es überfordert mich. Wer mühselig und beladen ist, wer viele Mühen hat und wer Last empfindet am Leben, egal wo, egal wie, wer für sich sagen kann, ja, diese Qualitätsmerkmale erfülle ich. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch, und jetzt könnten wir ganz deutsch, wirklich wunderbar deutsch und doch griechisch fast übersetzen, ich will euch eine Pause geben. Das griechische Wort, was hier steht, anapauseo, heißt oder ist das Lehnwort oder das Ursprungswort für unser deutsches Wort Pause. Ich will euch eine Pause geben. Und wenn Jesus später noch einmal sagt, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, dann heißt es dort wieder, das Wort Ruhe ist wieder dasselbe Wort, nur als Hauptwort, diesmal dann eben auch wieder. Ich will euch eine Pause geben. Ich will euch Entspannung geben. Ich will euch Entlastung zuteil werden lassen. Wir denken gleich wieder sehr sachorientiert, Jesus nimmt sofort die Lasten weg. Das ist aber nicht das, was Jesus anbietet. Jesus bietet nicht an, ich nehme euch die Lasten weg. Jesus bietet sich selbst an. In meiner Gegenwart, in meiner Nähe In meiner Umgebung findet ihr Entspannung, findet ihr Pause, findet ihr Ruhe, findet ihr Frieden. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch eine Pause geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wieder so eine Überraschung. Wir sind schon beladen, wir sind schon mit Mühen voll, und nun sollen wir auch noch ein Joch auf uns nehmen? Nun sollen wir noch etwas dazu in unser Leben nehmen? Das Geheimnis dieses Wortes liegt in der Person Jesu, wenn er sich beschreibt: Ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Meine Last, um die es geht, ist sanft, sie drückt nicht nieder, sie ist nicht hart, sie ist leicht. Wer zu mir kommt, wer zunächst einmal zu mir kommt, taucht schon ein in den Raum von Ruhe und Entlastung. Wer sich zu mir hinwendet und mir zuhört und sich von mir etwas sagen lässt, er spürt und erfährt etwas von der Andersartigkeit meines Wesens. Der muss nicht mehr kämpfen. Der muss nicht mehr streiten. Der muss nicht mehr Leistung bringen. Der muss nicht Nachweis bringen, um Anerkennung zu bekommen, dass er gut ist, dass er stark ist, dass er kompetent ist, dass er fehlerlos ist. Wer zu mir kommt, ist schon auf dem richtigen Weg, weil ich von Herzen sanftmütig bin. Ich bin nicht hart. Ich bin bereit zu dienen. Und wer zu mir kommt, wird von diesem Wesen meines Herzens berührt. Und wer bei mir in meiner Umgebung ist, spürt meine Sanftheit und spürt meine Demut. Und das entspannt. Das strömt Ruhe und Frieden von mir zu euch. Das Joch, um das es geht, die Last, um die es geht, die auf euch ruht und zu euch hinzukommt, wendet euch zu mir mit eurer Last. Wendet euch zu mir inmitten eurer Mühseligkeit. Lasst euch das nicht zu viel sein, sondern entdeckt doch, dass gerade in dieser Situation, wenn ihr da zu mir kommt, die Entlastung, die Ruhe, der Frieden und meine Kraft zu euch strömt, weil das mich umgibt. Ich bin von Herzen, vom Wesen sanft, demütig, und ich möchte euch Pause geben, Ruhe geben. Ihr könnt in meiner Gegenwart euch hinsetzen. Ihr dürft entspannen. Ihr könnt loslassen. Ihr könnt zur Ruhe kommen. Durchschnaufen. Wie vielen wäre damit schon geholfen, wenn sie das einmal so erleben können, so loszulassen, so Luft zu bekommen? Also sagen wir Urlaub. Und wenn man dann manchmal Leute fragt nach dem Urlaub, wie war der Urlaub? Ach, ich weiß nicht, ich brauche wieder Urlaub. Warum? Weil der Urlaub so anstrengend war, weil wir den Urlaub auch wieder vollgetaktet haben, mit lauter Sachen, die wir machen wollen, damit wir uns entspannen. Ich habe vor kurzem eine wunderbare Studie gelesen, eine Untersuchung, in der man festgestellt hat, dass Faulenzen, so verrufen es in unserer Gesellschaft zu sein scheint, dass Faulenzen die geradezu beste Methode ist, um der Seele Entspannung zukommen zu lassen. Wir kennen alle diese kleine, wunderbare Episode von Loriot, wo sie fragt aus der Küche ganz geschäftig: Was machst du? Ich sitze. Wie, du sitzt? Ich sitze. Du kannst doch nicht nur sitzen. Doch, ich sitze. Was machst du? Nichts. Wie, nichts? Ja? Und man merkt förmlich, wie der andere fast panisch wird. Und sie schlägt ihm lauter Entspannung vor. Aber er hat das Geheimnis eigentlich schon entdeckt. Evangelisch, erlösungsorientiert, wirklich christlich wäre es, wenn in dem Sketch der Satz so hieße, ich sitze hier am Kreuz bei Jesus. Dann wäre es gut. Dann wäre es evangelisch, gell? Richtig. Aber das Geheimnis ist wirklich, einfach mal zu sitzen. Wir kennen die Situation, Martha, Maria. Herr, sag denn mal, die sollen mir helfen in der Küche. Nein, sie hat das bessere Teil erwählt. Sie sitzt in der Gegenwart Jesu und kommt zur Ruhe. Sie weiß, die Arbeit in der Küche läuft nicht weg. Die Mainzelmännchen werden das später erfunden und von daher bleibt die Küche, wie sie ist. Kommet her zu mir alle, nehmt mein Joch auf euch. Das ist die Einladung Jesu, lernt von mir. Lernt von mir bedeutet, nehmt wahr, dass es in meiner Gegenwart und bei mir anders zugeht. Die Diener, die Jesus verhaften sollten, haben das offenbar gespürt. So wie der redet, so redet sonst kaum einer. Sie haben offensichtlich gemerkt, wenn Jesus redet, da geht in den Worten, die er spricht, eine Kraft aus, die das Herz berührt. Es gibt Musik, das spüren wir. Wir haben ja heute den Gottesdienst, heißt ja Kantate, der Gottesdienst, wo Musik und Kirchenmusik eigentlich im Mittelpunkt steht. Musik hat ja ein Geheimnis. Wir können ja, Musik berührt ja eine Ebene in uns, die nicht sofort nur über den Kopf geht. Manche Leute können Musik sofort so untersuchen, die hören eine Fuge von Bach und wissen an welcher Stelle, wie man die Noten schreiben muss. Ja, vor Augen, zack, und wissen das sofort. Aber da gibt es auch wieder Leute, die hören Musik und sagen, es ist einfach Augen zu und dann wird etwas ganz tief innen drinnen berührt. Ganz tief. Wenn Jesus redet, wird etwas in uns berührt, das nicht erst sozusagen durch den Kopf gehen muss. Wir müssen den Kopf bei Gott nicht abgeben, aber es ist nicht sozusagen der erste Filter, sondern die Einladung, die hier steht, ist, kommt her zu mir, die ihr mühselig, die ihr beladen seid, bringt euch und euer Herz mit, kommt in meine Gegenwart und lasst euch berühren von meiner Sanftheit. Kommt zu mir und merkt, in meiner Gegenwart ist Ruhe und Frieden. Und wenn wir manche Lieder, auch geistliche Lieder singen, Lobpreislieder singen, werden wir merken, wenn wir sie singen, es braucht einige wenige Momente, wo wir dann innerlich sitzen und während wir singen und während wir beten, geschieht etwas Eigenartiges. Die Sorgen und Probleme haben sich nicht in Luft aufgelöst, aber während ich so vor Gott bin, spüre ich Zuversicht, spüre ich Wärme, spüre ich Kraft, spüre ich wie eine Befriedung in meinem Geist, merke ich, wie die Panik zur Ruhe kommt, merke ich, wie es ruhiger wird, weil ich mit ihm rede. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Dieser Weg ist für uns moderne Zeitgenossen, so habe ich manchmal den Eindruck, eine Zumutung. So empfinden wir es vielleicht. Ist es wirklich so einfach? Und was ist mit den Problemen? Ich glaube, dass wenn wir aus der Gegenwart Gottes kommen und aus dieser Befriedung unserer Seelen von Jesus kommen und dann auch schon Berührte sind von der Sanftheit und von der Demut, beginnen wir vielleicht selbst sanftmütiger zu denken und demütiger zu agieren. Und so manches Problem, das sich dann vor unseren Augen auftut, gestaltet sich in dem, wie wir ihn angehen, in dem, wie wir den Lösungsweg suchen, anders. Manches Problem, weil wir sanfter und demütiger geworden sind, dienmütiger geworden sind, lässt sich anders lösen. Wir waschen, berühmtes Wortbeispiel, wir waschen dann nicht einander den Kopf, sondern dienmütig und demütig die Füße. Wir richten nicht, wir fragen vielleicht, warum ist es so gewesen? In der modernen Kommunikationstheorie gibt es eine Sicht der Dinge, dass es in allem, was wir sagen, immer auch eine Seite gibt, in der unausgesprochen Informationen von uns mitschwingen, von uns als Person. Man kann das trainieren zu hören, was sozusagen emotional, gefühlsmäßig hinter dem liegt, was ein anderer sagt. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich weiß gar nicht, wie wir die Termine halten sollen, die uns da vorgegeben worden sind vom Chef, dann schwingt da mit, da ist jemand enttäuscht, ratlos, überfordert, mutlos, ängstlich. Und wenn ich diese Seite ins Gespräch bringe, verläuft ein Gespräch anders, als wenn ich sage, Kopf hoch, macht nichts, wird schon, hat immer geklappt, also voran, schaff weiter. Jesus lädt uns ein, in seine Gegenwart zu kommen, mit all dem, was uns Mühe macht. Und sagt, ich bin vom Wesen her sanftmütig und demütig. Wenn du zu mir kommst mit dem, was dich scheucht, mit dem, was dich stresst, mit dem, was dich belastet, mit dem, was dich besorgt, dann wirst du entdecken, in meiner Nähe wird sich für dich Pause und Friede einstellen. Und aus der Pause und aus dem Frieden bei mir und mit mir wirst du anders herausgehen, als du gekommen bist. Und je öfter du das tust, je öfter wir es machen, desto mehr wird sozusagen das Wesen von Demut und Sanftheit mein Reden, mein Denken und mein Wesen prägen. Und es sind dann die Giganten im Reich Gottes, Menschen, die in dieser Welt, vor dieser Welt keine großen Bildungsgrade aufweisen, aber eine Herzensweisheit. Wir wissen darum. Es sind Menschen, die eine große Kraft haben, Zufriedenheit auszudrücken, bei denen man Dankbarkeit über einem schweren Leben findet. Es sind Menschen, die in ihrem Wesen sanft geworden und vielleicht auch geblieben sind, trotz mancher Nackenschläge und Schicksalsschläge. Es sind Menschen, die in der Nähe Jesu sich haben berühren lassen und ihr eigenes Herz haben stark werden lassen in Sanftheit und Demut der Kraft Gottes. Ich wünsche uns das. Ich wünsche uns, dass wir uns einlassen in diesen Tagen inmitten sozusagen allen Drucks, aller Umtriebigkeit, dass wir uns einlassen und von Jesus lernen. Dass wir uns auf den Weg machen und immer wieder staunend feststellen, neu lernen und erlernen. Und manches lernt man nur durch wiederholte Übung, dass bei ihm Friede, Pause, Ruhe, Sanftmut ausgeht. Und dass die scheinbare Last, muss ich jetzt wieder in die Stille, gar nicht so schwer ist. Und wenn man erst mal sitzt, sanft wird. Und wenn das Herz ruhig wird, stellt sich Freude ein, Geborgenheit, weil wir in der Nähe Jesu sind. Kommet her zu mir alle, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch eine Pause geben. Ich will euch erquicken. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das wünsche ich uns. Dazu lädt Jesus uns ein. Amen.